Willkommen zur Evangeliumsandacht am Sonntag, dem 9. August 2026. Der 10. Sonntag nach Trinitatis behandelt das Verhältnis der Kirche zum Volk Israel. Psalm 33, 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Wir singen nun von dem Lied Gott ist gegenwärtig, Vers 1.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag, Psalm 71. Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Denn du bist meine Zuversicht, Herr mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Verwirf mich nicht im Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Du lässest mich erfahren viele und große Angst. Und tröstest mich immer wieder. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Ein Gebet, Autor unbekannt. Herr, es ist unser Hochmut, der die Zukunft zum Heil verstopft. Hochmut, alles besser zu wissen, besser zu können und letztlich keine Dinge neu zu probieren. Aus Hochmut erwächst Hass, wenn wir nicht offen sind. Aus Hass folgt Gewalt, wenn man sich im Recht fühlt, auch über andere. Und Herr, aus Gewalt folgt Leid, weil das Leid der anderen den eigenen Hass besänftigt. Schenke du, Herr, Bereitschaft, dass wir uns öffnen und unser Ich in die Schranken weisen für das Ich der anderen. Amen. Markus Evangelium, 12. Kapitel, die Verse 28 bis 34. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Und Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr dein Gott ist der Herr alleine. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und aller Seele und aller Kraft. Und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, Jesus zu fragen. Wir singen nun vom Lied, O komm, du Geist der Wahrheit. Die Strophe 1.
O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Wahrheit, verbanne Druck und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jegliche Getreue den Herrn bekennen kann.
Gedanken zu Römer 11, die Verse eigentlich nur 25 bis 32. Ich muss gestehen, ich konzentriere mich aber auf den Vers 33. Wenn man heute Reichtum bei Google oder einer KI eingibt, erscheint vor allem in der westlichen Welt Der Wohlstand an Geld, Vermögen als Lebensstandard und dies als wesentliches Element des Reichtums. Also etwas, was man nicht teilen muss und auch nicht zu teilen braucht, weil man in der Lage ist, diese Güter für sich selbst ausschließlich zu besitzen. Und das Problem der Ausschließlichkeit ist, dass Menschen, die glauben anschließend, ein Anrecht auf einen gewissen Reichtum zu haben, auf Wohlstand und Lebensstandard, relativ schnell den wahren Inhalt von Reichtum, wie es heute im Bibelvers des 11. Kapitels im Römerbrief 33 heißt, eben das Reichtum als Weisheit und Erkenntnis Gottes zu erfassen, ist eben aus dem Blick gerät. Wenn man glaubt, dass einem alles gehört, nur weil man es exklusiv haben kann für sich, führt das bei Menschen zu einer seltsamen Art von Egoismus. In der Theologie des Paulus im Römerbrief spielt die Frage, warum die Juden Jesus nicht als ihren Messias annehmen, eine entscheidende Rolle. Er selbst ist groß geworden, also Paulus, in der jüdischen Religion hoch angesehen, ausgebildet an Pharisäer, also gut im Amt versorgt. Diener des Amtes und der statuierten Religion verfolgt er die Christen scheinbar ebenso erfolgreich und blutig zu Beginn. Seine Bekehrung nachzulesen in der Apostelgeschichte 9 führt zu einem völligen Wechsel, nämlich sein bisheriger Reichtum wird gewandelt in Blindheit. Und das auch physisch im Beispiel der Erzählung der Bekehrung. Physisch kann er auch nicht sehen. Und ihm die Erkenntnis, dass die statuierte Form der Religion ihn in die Irre geführt hat, wird ihm zur Erkenntnis. Wie ist es nun? Sind die Juden als das ehemalige Volk Gottes verdammt? Paulus' Antwort ist einfach, das sei ferne. Sie werden am Ende, wie es bei Jeremia heißt und Jesaja heißt, hinzugefügt. Der heutige Bibelvers, den ich einzig allein lesen will, ist nicht aus dem vorgeschlagenen Text, sondern der Folgevers aus dem 11. Kapitel des Römerbriefes der Theologie des Paulus, Römer 11, 33. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Im Vorfeld diskutiert Paulus, warum die Juden doch zuletzt erlöst werden. Aber der Satz, der nicht dazu gehört, ist eigentlich der Schlüssel zu allem. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und unerforschlich Gottes Wege. Für Paulus spiegelt sich die komplette Theologie nur in einer einzigen Frage, nämlich ob wir den Gesandten Gottes, diesen Jesus von Nazareth, als Christus anerkennen. Und er ist jene Nichtkram, die es nicht tun, weil sie verstockt sind, eben weil sie diesen Heiland nicht als den Messias ansehen. Und darin beruht auch das, was viele andere statuierte Personen und die geforderten Formen und Amtspersonen davon abhalten, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, wie Paulus es sagt, dass Gott es ist, der die an den Glauben von den Toten auferweckt, so absurd auch die logische Dogmatik der jeweiligen statuierten Religion sein mag. Die Auferstehung ist so absurd wie das Handeln Gottes selbst, denn alles, was wir erkennen an Wissen und für wahrnehmen, mit all dem, was Gott für uns im Plan hat, eben nichts zu tun hat. Und so sind wir, wie es heute im Bibelvers heißt, die Wege des Herrn eben unerforschlich. Und wir werden niemals den tieferen Sinn von Dingen verstehen können, wenn wir uns nicht ganz und gar in die Hand dieses Heilands begeben. Die Kehrtwende des Paulus ist die Abkehr von der statuierten Form der Religion. Es ist die Hinwendung in die unmittelbare Nähe dieses Gottes, der im Kleinsten und im Großen in dir und in mir und der Geschichte wirken will und wirken kann und wirkt. Und dies wahrzunehmen, anzunehmen und zu erkennen, ist der Reichtum im Sinne des Paulus, wie es heute im Vers 33 steht. Ich muss mal deutlicher sagen, was Reichtum für eine Vielzahl der Menschen bedeutet. Nämlich ein eigenes Telefon, vielleicht sogar mehr als eines für sich zu haben und nicht mehr auf eine Telefonzelle angewiesen zu sein. Ein eigenes Klo und Bad zu haben und das nicht mit 50 anderen zu teilen. Auch wenn dieses Bad eigentlich betriebswirtschaftlich völliger Unsinn ist, weil es überhaupt nicht ausgenutzt wird, also zu 95% der Zeit irgendwie nur rumhängt, rumsteht und irgendwie meinen Hintern und meinen Körpern eben nicht zu Pass ist. Ein Auto, mein Auto, was darauf wartet, dass es nur von mir gefahren wird und nicht von jemand anderem. Das ist Reichtum bei uns. Und insofern ist es verständlich, dass viele Menschen aus dem Süden Afrikas oder dem Osten des mittleren Asiens zu uns kommen wollen. Denn dort teilen sich häufig noch Menschen Toiletten, Bäder, Küchen und sind auf öffentliche Verkehrsmittel und öffentliche Telefonzellen angewiesen. Wobei natürlich durch die Entwicklung der Telefonie mit Smartphone sich dies zumindest in der Kommunikation geändert hat. Und so kommt es auch, dass die Mehrzahl der Menschen weiß, wie wir in unserem Reichtum leben. In unseren Häusern, in unseren großen Häusern, in unserer eigenen Wohnung, in unserer eigenen Küche mit einem eigenen Auto. Irgendwie unglaublich für die, die dies auf ihrem Handy problemlos im Internet sehen und verfolgen können, vielleicht noch am offenen Feuer im Zelt einer Höhle oder in einem Slum sitzen. Sie wissen, dass das Reichtum ist. Und worin sollte man eigentlich ihnen Kram sein, dass sie diesen Reichtum, etwas Eigenes, nämlich sich selbst zu besitzen mit allem Überfluss, den man noch hat, nicht auch haben wollen? Dagegen ist bei Paulus Weisheit und Erkenntnis Gottes zu besitzen Reichtum. Und darin geduldig sich diesem Gott in seiner Weisheit und seiner Erkenntnis zu unterwerfen. Und sagen wir es noch deutlicher, das ist nicht attraktiv, weil sonst würden ja alle den Vatikan stürmen und nicht die Grenzen und Zäune einer Enklave in Nordafrika genannt Ceuta. Paulus, und das muss man immer wieder deutlich machen, war zwar Theologe und Pharisäer zugleich hochgeachtet, aber er ist sich um der Sache willen arm geworden und er hat sich am Reichtum Gottes in Jesus als Christus teilhaben lassen. Auch im Gegensatz zu vielen anderen Aposteln, zum Beispiel die nach Korinth kommen und sagen, dass sie nur gegen Entgelt predigen, tut er dies völlig kostenfrei und arbeitet in seinem Beruf als Zeltmacher. Er hat sich von diesem Reichtum der Welt zum Reichtum Gottes gewandelt. Er hat sich vom Reichtum der Welt abgewandt und hat sich dem geistigen und göttlichen Reichtum Gottes zugewandt, der bedeutet, dass wir eigentlich nur in unserem menschlichen Leben bewusst sein müssen, wie arm wir werden, wenn wir Dinge nur eigen uns nennen und haben wollen. Und dies wird uns deutlich gemacht auch überall in den Evangelien, vor allem bei Lukas, wenn es dort heißt, die Reichen haben ihren Lohn im Leben schon gehabt, sodass bei Gott sie keinen Lohn oder auch Aufnahme finden werden. O weh, du westliche Welt, mit deinem Reichtum, deinem Eigentum, dem, das dir etwas zu eigen ist, dein Auto, deine Toilette, das, was dir eigen ist, dein Geld auf dich wartet. Und du aber keine Weisheit Gottes und keine Erkenntnis Gottes im Leben hast. Darauf will uns Paulus hinweisen in dem Vers, der heute nicht dazugehört. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und er meint damit, dass Jesus der Christus ist. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich Gottes Wege. Amen. Wir singen nun vom Lied Einer ist unser Leben.
Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Viele hungern, die anderen sind satt in dieser Welt. Einer teilte schon einmal das Brot und es reichte für alle. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tode stammt, die uns befreit. Wir werden verkannt und verlacht und unterdrückt. Einer nahm sich der Wehrlosen an und erbarmt sich der Armen. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tode entsprang, die uns befreit. Wir kennen nur Waffen und Krieg, Hass und Gewalt. Einer lehrte uns den zu vergeben und die Menschen zu lieben. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Viele Menschen sind blind und stumm und wissen's nicht. Einer machte die Kranken gesund, einer heilte sie alle. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit. Wir zweifeln und glauben nicht mehr, viele von uns. Einer ging wie ein Licht vor uns her, in den Tod und das Leben. Einer ist unser Leben, Licht auf unseren Wegen, Hoffnung, die aus dem Tod erstand, die uns befreit.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen nun das Lied Shalom Shavarim, was so viel heißt wie Friede, mein Freund, auf Wiedersehen.
Shalom Shavarim, Shalom Shavarim, Shalom Shalom. Lehi Tahaot, Lehi Tahaot, Shalom Shalom. Shalom Shavarim, Shalom Shavarim, Shalom Shalom. Lehi Tahaot, Lehi Tahaot, Shalom Shalom. Shalom Shavarim, Shalom Shavarim, Shalom Shalom. Lehi Tahaot, Lehi Tahaot, Shalom, Shalom.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, Eleison.